HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Martin Aufmuth, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. 150 Millionen Menschen können sich die Brille, die sie dringend brauchen, nicht leisten. Sie können in der Schule nicht mithalten oder im Beruf nur eingeschränkt arbeiten. Scharf sehen ist ein bedingungsloses Grundrecht, meint Martin Aufmuth und gründete 2012 den Verein 1-Dollar-Brille e.V., der Menschen mit Sehschwäche in der ganzen Welt zu einer bezahlbaren Brille verhilft. Und bezahlbar heißt nicht geschenkt. Warum er dafür einen symbolischen Preis verlangt und wie das Projekt 1-Dollar-Brille inzwischen dasteht, darüber wollen wir uns in der nächsten Stunde unterhalten. Beginnen wir, Martin Aufmuth, aber erstmal mit Ihnen. Sie sind selbst Brillenträger und wissen, was es bedeutet, zum ersten Mal eine Brille zu tragen und plötzlich alles ganz anders wahrzunehmen. Wie kamen Sie auf die Idee der 1-Dollar-Brille?
Also zu meiner Brille muss ich sagen, die erste Brille, die hatte ich damals im Kindergarten im Sandkasten vergraben, weil ich sie nicht tragen wollte und habe mich dann lange so durchgeschlagen in der Schule und halt von den Nachbarn immer abgeschrieben, wenn ich vorne an der Tafel das nicht lesen konnte. Insofern habe ich ein ganz gutes Empfinden dafür, wie sich jemand fühlt, der eben keine Brille hat, aber eine bräuchte. Ich habe dann vor circa 6 Jahren in einem Buch gelesen von Paul Pollack, Out of Poverty heißt es, dass eins der letzten großen technischen Probleme in der Entwicklungshilfe eben eine Brille sei, die sich Leute leisten können, die von 1 Dollar am Tag oder weniger leben. Und dachte dann, ja, schade, dass das so viele Menschen betrifft, müsste wohl jemand lösen, die UN oder die WHO oder wer halt da so zuständig ist für weltweite große Probleme. Hab's dann erst beiseite geschoben und dann aber zufällig am nächsten Tag im 1-Euro-Laden bei uns in Erlangen eben Brillen gesehen, die 1 Euro kosten. Das sind diese Fertiglesebrillen aus China. Und dachte dann komisch, ja, dass es das bei uns gibt, Brillen für 1 Euro und Leute in Afrika, die ja viel weniger Geld haben, da gibt's das offenbar nicht. Und hab dann ausgehend von der Beobachtung halt mal angefangen, mich da ein bisschen einzulesen, schlau zu machen und ja, es ist wirklich ein globales Problem. 150 Millionen Leute, sagen wir, auf unserer Website, das sind alleine die Menschen, die Brillen für die Ferne bräuchten. Da kommt dann ungefähr nochmal 500 Millionen Leute dazu, die Brillen für die Nähe brauchen, also insbesondere Lesebrillen. Das heißt, es betrifft mindestens 750 Millionen Menschen auf der Welt, die eben nicht in die Schule gehen können, nicht lernen können und nicht arbeiten und auch nicht wirklich für ihre Familien sorgen. Das heißt, es ist wirklich ein globales Problem.
Also diese Diskrepanz in einem Buch zu lesen, wie viele Menschen keine bezahlbare Brille haben und im 1-Euro-Laden sehr wohl bezahlbare Brillen zu sehen, die zu überbrücken, das ist ja nun nicht ein Impuls, den man einfach mal so hat, sondern das kommt ja irgendwo her. Was hatten Sie damals beruflich gemacht?
Da war ich als Lehrer, Mathe-Physik-Lehrer beschäftigt bei uns in Erlangen, habe allerdings vorher schon eine Aktion für Entwicklungshilfe für eine andere Organisation, das Hungerprojekt heißen die, gemacht, die ich auch sehr schätze und habe da versucht, eben Geld für Entwicklungszentren in Afrika zusammenzubringen. Habe dann in der Folge 4 Jahre lang den größten deutschen Klimaschutzwettbewerb für Kinder und Jugendliche durchgeführt. CO2-Maus hieß es, wo eben Kinder und ihre Eltern zu Hause Energiesparmaßnahmen durchführen konnten für den Klimaschutz, weil das für mich 2 Seiten der gleichen Medaille sind. Ne? Wenn man den Leuten in Afrika oder wo auch immer durch den Klimawandel die Lebensbedingungen kaputt macht, dann hilft natürlich die Entwicklungshilfe auch nicht mehr so viel. Ne? Und also insofern fiel das jetzt nicht ganz vom Himmel mit der Entwicklungshilfe. Aber was mich eben schon erstaunt hat, dass es da so ein großes Problem gibt, wo sich bislang praktisch niemand drum kümmert, wenn man jetzt mal von Altbrillen absieht, die ja da bislang immer nach Afrika geschafft wurden.
Wie haben Sie dieses Projekt oder sagen wir erstmal diese Idee, die es ja am Anfang erstmal war, in Ihren Lebensalltag integriert?
Na, das war manchmal gar nicht so einfach, auch das im Familienleben unterzubringen. Irgendwann war dann mein Lehrerberuf eher so der Nebenjob, wenn ich es jetzt rein zeitlich betrachte, sondern habe halt dann sehr, sehr viel für die 1-Dollar-Brille gemacht. Das fing damit an, dass ich halt sehr viele Patente auch gewälzt habe, zu schauen, was es denn da gibt. Habe dann bei uns zu Hause im Keller angefangen, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und darunter eben dann auch dieser Federstahldraht, den wir jetzt heute haben, und in der Folge dann eben auch versucht, diese Brillenbiegemaschinen dann herzustellen und zu schauen, wie man die Brillen dann überhaupt machen kann. Und dass das natürlich im Familienleben dann schon einen Eingriff bedeutet, das ist klar, ne? Weil ich habe wenig Zeit dann halt auch oft gehabt und überall standen die Kisten und Werkzeuge und so rum und Teilweise kamen 5 Paketboten an einem Tag. Das ändert natürlich das Familienleben auch ein Stück weit.
Wie diese Brille konkret aussieht und wie sie hergestellt wird, da kommen wir später zu. Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Übergang von Idee zur Praxis. Waren Sie damals ganz alleine, Martin Aufmuth, oder haben Sie schon Frau, Verwandte, Freunde einbezogen und sozusagen im Kollektiv an dieser Idee gearbeitet?
Also tatsächlich war ich da ganz allein. Ich habe ein paar Optiker damals auch gefragt. Meistens wollte man mir dann Altbrillen geben, aber ich habe halt so gesagt, dann das löst ja das Problem nicht jetzt von einer 750 Millionen Menschen. Das wurde schon auch teilweise ein bisschen belächelt, was ich da mache. Ich meine, da bastelt einer im Keller rum und hat das Gefühl, er könnte jetzt da weltweit Menschen mit Brillen glücklich machen. Und da bin ich allerdings schon auch ein Stück weit stur. Da lass mich nicht so leicht dann abbringen von so einer Idee, wenn ich glaube, dass das eben funktionieren könnte.
Sturheit ist natürlich negativ besetzt. Besessenheit ist vielleicht ein anderer Begriff. Diese Idee, die Sie hatten, die wird ja nicht so schnell oder so einfach zu einer Form von Besessenheit, sondern sie muss irgendwie ja auch ein Echo kriegen. Haben Sie sich mit Leuten auseinandergesetzt, mit Entwicklungshelfern beispielsweise, diese Idee im Gespräch weiterentwickelt?
Also ich hatte schon eine relativ klare Vorstellung für mich selber, wie Entwicklungshilfe ausschauen sollte, dass sie auch funktioniert. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe, wirklich wörtlich genommen, dass man Menschen was beibringt dort, womit sie sich dann eben selber auch in Folge dann helfen können. Dass auch Schenken von Dingen sehr kontraproduktiv ist, weil es die Mentalität ein Stück weit kaputt macht. Also da war schon eine relativ klare Vorstellung, wie ein Projekt Ein-Dollar-Brille ausschauen sollte, damit es vermutlich funktioniert. Ich habe damals tatsächlich kaum oder praktisch keine Rückmeldung zu dem Projekt gekriegt von Fachleuten. Die habe ich jetzt aus dem Lauf der Zeit gefunden, weil die eben auch auf das Projekt aufmerksam geworden sind. Ja, jetzt ist es einfach, Fachleute auch zu fragen zu dem Thema. Ich hätte mir manchmal gewünscht damals, dass da schon welche da gewesen wären.
Wie kam das, dass ausgerechnet die Brille so bei Ihnen sich verfangen hat, sage ich mal. Die Notlagen in der dritten Welt sind ja so vielfältig, man könnte an allen möglichen Stellen einsetzen. Wieso ausgerechnet die Brille?
Ja, das ist eine spannende Frage. Andersrum gefragt, was wäre denn in Deutschland, wenn jetzt mal mit seinem Fingerschnippen einfach mal alle Brillen weg wären? Da erschrecken jetzt die Zuhörer zu Hause und würden sich überlegen, hätte ich denn heute Morgen meine Zeitung gelesen oder wie würde ich arbeiten? Was hätte ich in der Schule gemacht, wenn ich nichts gesehen hätte? Also meine persönliche Schätzung wäre, dass das Alltagsleben würde in vielen Bereichen zusammenbrechen bei uns. Wir hätten einen massiven Wirtschaftseinbruch. Das heißt, wir haben hier ein scheinbar kleines technisches Hilfsmittel, das aber unheimlich großen Einfluss auf das tägliche Leben hat. Und das merkt man eben erst dann, wenn man als Brillenträger plötzlich seine Brille verlegt hat. Und genauso geht es ja den Menschen in den Entwicklungsländern. Plus, die wissen oft gar nicht, dass es Brillen gibt oder dass ihnen das helfen würde. Oder wenn sie es wissen, dann nützt es nichts, weil sie kein Geld haben, um sich eine Brille zu leisten. Und das kann durchaus Leben retten auch, wo es für die Leute halt um die Existenz geht. Ne?
Das heißt, Sie haben sich gedanklich und auch praktisch, wie Sie gesagt haben, ja schon mit Entwicklungshilfeprojekten beschäftigt, mit Hilfe für eine sogenannte dritte Welt. In welchen Ländern waren Sie unterwegs, bevor Sie mit diesem Projekt angefangen haben?
Also meine erste große Reise als junger Erwachsener habe ich damals mit einem Freund nach Indien gemacht. Das hat mich schwer beeindruckt, wie es da ausschaut. Der erste Eindruck war damals, das ist ja so schmutzig und so chaotisch, das hat sich innerhalb von 6 Wochen dann gelichtet, das Bild, das kam uns dann gar nicht mehr so vor. Das war so mein erster Kontakt auch mit der sogenannten, wie Sie sagen, dritten Welt. In Nordafrika war ich auch mal, aber letztendlich die mehreren Entwicklungsländer habe ich jetzt eben auch im Zuge meiner Tätigkeit jetzt für die Ein-Dollar-Brille bereist.
Die Ein-Dollar-Brille ist ein eingetragener Verein. Ist er A, gemeinnützig und B, wie groß ist er heute? Ist er auch ein Arbeitgeber? Gibt es Leute, die vollberuflich neben Ihnen für die Ein-Dollar-Brille arbeiten?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe die Ein-Dollar-Brille also als Verein, nachdem dann die Brille so weit entwickelt war, im Jahr 2012 im Sommer gegründet. Das ist jetzt also gerade 4 Jahre alt geworden. Das war damals so, dass ich ein paar Kolleginnen bei uns in der Schule gefragt habe, wollt ihr nachmittags mit mir einen Verein gründen? Und die sind da immer ganz hilfsbereit gewesen. Die haben schon mal mit mir einen Verein gegründet. Das war also auch nichts Neues. Dann haben wir das also nachmittags gemacht. Das war so die erste Geburtsstunde des Ein-Dollar-Brille e.V. Und inzwischen haben wir circa 180 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. ein paar Beschäftigte auch inzwischen. Ne? Also dafür brauchen wir eben auch gern Spendengelder, damit wir eben Leute hier auch beschäftigen können, die das ganze System am Laufen halten. Und in den Ländern, in den Zielländern, also am aktivsten in Afrika, Südamerika, sind es ungefähr 80 Mitarbeiter, die dort normalerweise bezahlt werden, weil jetzt in Afrika kann man sich's kaum leisten, dass man was ehrenamtlich ausschließlich macht. Da muss man auch davon leben können. Und das ist ja auch der Trick bei der Organisation, dass man eben Leute beschäftigen, die dann ihren Lebensunterhalt verdienen können durch die Produktion oder den Vertrieb der Brillen.
Lässt sich diese Idee auch auf andere Produkte ausdehnen? Also diese Idee, etwas, was kompliziert scheint, ganz einfach herzustellen, an den Ort zu bringen und damit das alltägliche Leben wahnsinnig zu erleichtern?
Ja, also ich glaube schon. Ich werde oft angesprochen von Augenärzten oder Optikern, die dann sagen, ja, warum ist das jetzt ein Mathe-Physiklehrer gewesen, der das entwickelt hat? Das hätte doch eigentlich ein Augenarzt oder ein Optiker entwickeln müssen. Aber man ist dann, glaube ich, so ein bisschen betriebsblind, dass man halt sich das andere, das Neue oder vielleicht auch das sehr Einfache nicht so richtig vorstellen kann. Ja, und ich habe ja da wirklich auch mehrere Monate damit verbracht, geschaut, welche Materialien gibt es, die wirklich günstig sind, was kann man in Handarbeit dann vor Ort auch herstellen, ohne Strom und so weiter. Und ich denke schon, dass es da in anderen Bereichen durchaus auch noch Potenzial gibt bei technischen Hilfsmitteln, sagen wir mal, für Leute, die eben sehr, sehr wenig Geld haben. Es muss sich halt jemand richtig reindenken und dann mal drin vertiefen und, wie gesagt, mal vielleicht ein paar Monate lang drüber nachdenken. Also da braucht man schon ein bisschen sowas vielleicht Erfinderisches und auch auf der anderen Seite eben auch so das bisschen Unternehmerische, dass es dann auch nachhaltig, weil finanziell unabhängig funktionieren sollte.
Kommen wir damit zu unserer ersten Musik. Die afrikanische Sängerin Kadianine haben Sie sich ausgesucht. Kadianine hat eine sehr interessante Geschichte. Sie wurde als eins von acht Kindern in Burundi geboren, ging dann als 16-Jährige ins Nachbarland Kongo, lernte dort ihren Mann kennen und emigrierte nach Belgien. Da wurde ihr Mann ermordet und es begannen für sie sehr schwierige Zeiten. Heute ist sie neben vielem anderen auch Botschafterin für die UNICEF. Was verbindet sie mit Kadianine?
Also mir gefällt die Musik von ihr sehr gut. Das Schöne ist ja, dass auch mal was von Afrika zu uns kommt. Ja, meistens sind ja wir die glauben, wir müssten was nach Afrika bringen. Aber Afrika ist ja unheimlich reich an Kultur, die haben tolle Musik. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Kadianine heute hier hören dürfen.
Kadianine war das mit ihrem Stück Sina Mael, Sina Deni. Sie hören HR2 Kultur. Weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Gründer des Vereins Ein-Dollar-Brille, Martin Aufmuth. Wir haben über Ihre Person gesprochen, über die Idee und wie es dazu kam. Lassen Sie uns nun im zweiten Teil unseres Gesprächs über die Brille selbst reden. Da ist eine wichtige Frage natürlich der Preis. Es gibt billige Brillen, Sie haben es selbst gesagt, Wegwerfartikel oder besser Brillen, die man ruhig verlieren kann. Warum wollten Sie die Bedürftigen nicht mit sowas überschütten?
Da ist zum einen eben der Preis ganz, ganz wichtig. Das muss günstig sein, damit sich Leute leisten können, die wie gesagt von einem Dollar, Euro oder weniger am Tag leben müssen. Zum anderen muss so eine Brille sehr robust sein. Das heißt, die darf nicht so schnell kaputt gehen, weil wenn die Leute mal Geld für was ausgeben, dann muss es lang halten. Also was Billiges können die sich nicht leisten, die Armen. Ne? Die müssen Qualität haben. Und dann, wenn wir jetzt uns mal vielleicht so eine Brille zusammen hier anschauen, das besteht eben jetzt aus einem Federdraht. Das ist der gleiche Federdraht, der zum Beispiel auch für Federn in der Automobilbranche verwendet wird. Also das ist was sehr Robustes, sehr Langlebiges. Da kann man fest dran rumbiegen, ohne dass sich das verbiegt. Dann haben wir hier zwei Kunststoffgläser drinnen. Die sind mit einer gehärteten Oberfläche versehen. Das verkratzt also auch nicht so schnell. Und dann gibt es hier noch Schrumpfschläuche an der Seite in verschiedenen Farben, sodass man sich eben dann auch die Wunschfarbe aussuchen darf. Also sie soll ja auch schick sein. Weil wenn man das manchmal sieht, wenn da Leute so Altbrillen aus Europa kriegen, also so unseren Wohlstandsmüll, der darunter geschafft wird, das schaut manchmal schrecklich aus. Und wenn man dann vielleicht der Erste im Dorf ist, der eine Brille trägt und alle anderen lachen, weil es komisch ausschaut, dann war es wahrscheinlich auch die letzte Brille, die in dem Dorf getragen wurde.
Ein-Dollar-Brille heißt nicht, dass die Brille einen Dollar kostet, sondern Ein-Dollar-Brille heißt, dass der Materialwert einen Dollar plus minus beträgt. Also die Gläser, der Draht, zwei kleine Perlen in verschiedenen Farben, rechts und links, und eben dieser Schrumpfschlauch. Was aber kostet die Brille für denjenigen, der sie haben will?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das wird oft missverstanden, Ein-Dollar-Brille. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es sogar möglich, eine Brille für einen Dollar oder einen Euro verkaufen. Man schafft es nicht. Also wir haben momentan Materialkosten von circa einem Euro, eben wie Sie sagen, Gläser, Schrumpfschlauch, Draht, Perlen, was man dafür braucht. Und dann kommt eben noch der Lohn für die Produzenten drauf, für die Leute, die dann auch draußen die Brillen vertreiben, also unsere Ein-Dollar-Brille-Optiker, und auch für die Organisationen und Benzin und Fahrzeug und so, was man alles braucht. Am Ende kostet eine Brille dann in der Regel so circa 2 bis 3 ortsübliche Tageslöhne. In den USA hatte ich eine Preisverleihung und da war ein Milliardär, der John Sobrato war da auch da. Dann haben wir zusammen abends eine Brille gebogen, auch war schon dabei, so einen 1-Dollar-Schein aus der Hosentasche zu ziehen, und wollte mir den geben. Da habe ich gesagt, nee, John, da hast du wohl nicht aufgepasst. Also 2 bis 3 ortsübliche Tageslöhne. Und dann ist er kurz erschrocken, hat dann aber gegrinst und gemeint, ja, think about it, denk mal drüber nach. Und dann hat uns noch eine ganz großzügige Zuwendung 2 Wochen später dann noch gemacht. Das waren dann nochmal $25.000, was wir da bekommen haben.
Was für ihn wahrscheinlich in 2 bis 3 Tageslöhne sind.
Richtig. Er hat das System verstanden, ja.
Wobei natürlich der Schock bleibt so ein bisschen, weil 2 bis 3 Tageslöhne, da fragt man sich ja, was essen dann die Leute in den 2 bis 3 Tagen, die sie ihr Geld für die Brille sparen müssen.
Ja, es ist ja meistens so, dass die Leute nicht ganz mittellos sind. Da springt schon irgendwo noch, springen noch ein paar Hühner rum. Oder es liegt auch noch Getreide auf Vorrat normalerweise zu Hause. Und ich hatte auch schon mal den Fall, dass mir eine Frau dann einen Huhn in die Hand drücken wollte. Also so ein Local Chicken da in Malawi, das kostet eben circa 5 Euro, entspricht ungefähr dem Preis von der Brille, die wir dort verkaufen. Und ich habe dann kurz überlegt, nehme ich jetzt das Huhn? Aber man muss ja dann immer weiterdenken. Dann kommen 10.000 Leute mit ihren Hühnern, dann müsste man groß ins Hühnerbusiness einsteigen. Ich habe dann gesagt, dann geh doch auf den Markt, verkauf das Huhn und dann kannst du eben auch die Brille leisten. Also es gibt natürlich Zeiten in den Ländern, jetzt vor der nächsten Ernte geht da meistens das Essen aus, da haben die Leute also dann kein Essen mehr, da ist auch kein Geld mehr da. Da ist es natürlich schwierig, dann an Verkauf von Brillen zu denken, aber in der Regel, gerade so nach der Ernte, wenn dann auch wieder Cash Crop, also gibt es Tabak oder Erdnüsse, die verkaufen, dann ist auch wieder Geld da.
Jetzt könnte man ja sagen, das ist der erste Schritt, ein zweiter wäre, die Brillen kostenfrei abzugeben. Das ist aber gar nicht ihr Ziel, warum nicht?
Ja, das wird ja in der Entwicklungshilfe immer noch relativ häufig gemacht, dass eben Dinge dann auch teilweise umsonst abgegeben werden. Bislang ist es so, wenn da jetzt jemand mal eine Altbrille bekommen hat und die zufällig dann auch gepasst hat, was ja auch sehr unwahrscheinlich ist bei den vielen verschiedenen Dioptrien auf beiden Augen, ne? Dann geht die ja nach 1-2 Jahren vielleicht kaputt, ist verkratzt, gibt viel Sand, Staub und so, und dann hat man keine Brille mehr und der Optiker aus Deutschland, der ist ja dann weg. Das heißt, man hat einmal gesehen, wie schön das Leben ist, wenn man wirklich was sieht, und wird dann aber nie mehr eine Brille kriegen, wenn es mal einmal geschenkt war. Das heißt, ich glaube einfach, nachhaltige Entwicklungshilfe funktioniert dann, wenn man es eben auch schafft, so ein Social Business, also so ein Sozialunternehmen zu etablieren, wo Leute vor Ort was verdienen können, die davon leben und die dann auch Interesse haben, das Projekt in alle Zukunft hin weiterzuführen.
Sie haben es vorhin kurz erwähnt, die Brille wird quasi mobil, ohne jede Form von Elektrizität hergestellt, mit einer Drahtbiegemaschine. Beschreiben kann man das tatsächlich so, das sieht aus wie eine moderne Designerbrille, ganz dünne Drahtgestelle, rechts und links eben eine dieser kleinen, bunten Plastikperlen, wahrscheinlich zur besseren Unterscheidbarkeit. Was mich aber interessiert, ist tatsächlich dieser Biegevorgang. Also da sitzt dann jemand, der macht sich selbst eben eine Brille mit so einer Biegemaschine, oder gibt's da ausgebildete Leute? Ist das tatsächlich nicht so einfach, das Gestell dann so zu biegen, dass es auch passt?
Ja, also vielleicht schauen wir uns gerade mal kurz zusammen diese Biegemaschine an, wenn wir schon davon reden. Das ist hier so ein Holzwürfel, 30x30 Zentimeter groß. Da ist also eine ganze Brillenfabrik drin. Da kann man ca. 30.000 bis 50.000 Brillen pro Jahr herstellen auf der Maschine, wenn man ein Team von, sagen wir mal, 5-6 Leuten hat. Und hier auf dieser Biegeplatte, da sind verschiedene Farbpunkte drauf. Gelb, Rot, Blau für kleine, mittlere und große Brillen, weil die Leute haben ja unterschiedliche Augenabstände. Das heißt, man kann da auch für die Menschen wirklich die passende Brillengröße herstellen. Und da steckt man hinten den Draht durch und dann kann man den hier in diese rechten Winkel biegen. In der Box haben wir dann noch verschiedene Werkzeuge, Vorrichtungen, was man braucht, zum Beispiel für die Rundung von dem Brillengestell. Oder eben hier gibt es noch farbige Schrumpfschläuche, damit das Ganze eben hübsch farbig ist. Darf ich das mal da hinten hinstellen? Und dann kann man hier eben, wie Sie gerade gesagt haben, auch diese farbigen Roncaille-Perlen. Das dann ja dient zum einen der Unterscheidung, wenn jetzt 20 Kinder gleichzeitig eine Brille kriegen, dann hat jeder seine Farbe. Aber eben auch durchaus den modischen Trends, wenn man jetzt ein blaues Kleid hat, dann sieht man sich dann vielleicht auch die Brille mit den blauen Perlen an oder so.
Diese Maschine bedient ein von Ihnen geschulter Hersteller oder geht ein von Ihnen geschulter Hersteller nach Afrika und schult wieder Brillenhersteller?
Wir bilden in Afrika oder eben auch jetzt in Südamerika Brillenhersteller aus. Das läuft meistens so, dass wir uns Leute nehmen, so vielleicht 20 Trainees, also Auszubildende, die dann circa 2 Wochen lang auf diesen Biegemaschinen ausgebildet werden. Dann lernen, wie man eben solche Brillen herstellt, die dann noch eine gewisse Zeit lang weiter üben müssen, natürlich, weil am Anfang kommen noch keine perfekten Brillen raus. Da kann man jetzt bei so einem Brillengestell circa 25 verschiedene Fehler machen. Das heißt, es ist am Anfang nicht ganz einfach, damit es dann auch den deutschen Qualitätsanforderungen entspricht. Und wir schauen dann einfach, wer schafft es am Schluss, wirklich qualitativ einwandfreie Brillen zu machen. Also Qualität ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und diejenigen, die werden dann übernommen am Ende und dann eben in einen Produktionsbetrieb eingestellt, ja. Das heißt, die bekommen dann in der Regel pro Brille einen bestimmten Betrag. Das kann jetzt in Afrika zum Beispiel sein, 50 Cent. Und wenn ich jetzt für so eine Brille hier mit Klappbügeln circa 20, 25 Minuten brauche, dann ist das also ein ganz guter Stundenlohn jetzt für afrikanische Verhältnisse beispielsweise, wo ja andere Leute vielleicht gerade 1 Euro am Tag verdienen, ja. Und auch die Optiker, die rausgehen, die kriegen auch eine optische Grundausbildung, ne, also in Refraktion. Das heißt, wie messe ich die Patienten aus, wie kann ich die richtige Sehstärke bestimmen? Und auch die werden dann noch eine Zeit lang begleitet, von welchen die es schon gut können, damit man eben dann am Schluss auch sagen können, der Patient hat wirklich die richtige, passende Brille gekriegt.
Diese Maschine ist Ihre Erfindung? Haben Sie die prototypisch gebaut und dann in Serie gegeben oder bauen Sie jeden einzelnen Typ selbst?
Ja, zum Glück nicht mehr. Also wir haben jetzt hier die 12. Generation, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist gerade eine 13. Generation in Arbeit. Und die ersten 2 Generationen, die Prototypen, die habe ich tatsächlich daheim im Keller gemacht mit einer Standbohrmaschine, habe viel gefeilt auch damals, war also wirklich viel Handarbeit drin, hat auch schon soweit funktioniert und ich habe es dann eben beim ersten Training getestet und geschaut, ob das soweit funktioniert, ob man damit arbeiten kann und jetzt seitdem gab es immer weiter Verbesserungen. Die Schwierigkeit ist, dass man hier eine Maschine mit hoher Präzision haben. Also das heißt, die Brillen, die kann man durchaus auf 100stel Millimeter genau biegen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich die Umwelteinflüsse dort. Da tritt mal die Kuh drauf oder es gibt Sand oder so. Das muss das alles aushalten. Und das ist selbst für deutsche Maschinenbauer manchmal nicht ganz einfach.
Wie kommt der Bedürftige zu Ihnen, beziehungsweise umgekehrt, wie finden Sie Menschen, die Brillen brauchen, bereit sind, 2 bis 3 Tagelöhne dafür zu investieren? Und wie kriegt dieser Mensch dann seine Brille?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil wir ja hier an vielen Stellen in der Welt im Grunde eine weiße Landkarte haben. Zum Beispiel in Burkina Faso, unser Team, die haben dann lange überlegt, wie ist jetzt eigentlich das Wort bei uns für Brille? Sie haben dann herausgefunden, dass es eigentlich in der lokalen Sprache kein Wort für Brille gibt. Sie haben gemeint, das ist vielleicht sowas wie für Spiegel oder so, weil es auch mit Glas ist. Ja. Häufig kommen zum Beispiel auch Menschen zu uns, die dann fragen, ob sie Augentropfen haben können, weil sie schlecht sehen. Ja, das ist also so ein dumpfes Empfinden. Ich sehe schlechter als die anderen. Wie schlecht sie tatsächlich sehen, das merken sie dann erst, wenn sie die Brille aufhaben. Also man arbeitet an einer ganz anderen Ebene, wo man Leuten erst einmal sagen muss, schaut, da gibt es ein Hilfsmittel, das kostet ein bisschen was, aber mit dem Hilfsmittel, da könnt ihr richtig sehen. Und ganz spannend sind ja dann die Augenblicke, wo dann jemand, sei er schon 80 Jahre alt, dann das erste Mal eine Brille aufsetzt. Und das ist dann oft ein großes, eigentlich, das ist fast wie ein Erschrecken, ne? Dass man jetzt irgendwie 80 Jahre lang nichts gesehen hat und dann sieht man plötzlich die Vögel auf den Bäumen.
Ja, nun ist das ja nicht so, dass in Malawi Litfaßsäulen rumstehen oder die Leute ständig Fernsehen gucken oder irgendwelche anderen Medien wahrnehmen, Internet, wofür diese Brille geworben wird. Wie also kommt der Kontakt zustande?
Also das ist das eigentlich Schwierige auch, ne? Weil die Herstellung, das funktioniert relativ unproblematisch. Wir können auch innerhalb von kurzer Zeit eine Herstellung aufbauen, aber der Vertrieb, also die Leute zu erreichen in den ländlichen Regionen, weil da sind die Fahrtkosten auch teuer raus, da braucht man meistens ein Allrad überhaupt, dass man hinkommt, weil es gibt, wenn dann vielleicht irgendwelche Schotterstraßen oder so, dann muss man ja schauen, dass möglichst viele Leute auch da sind, wenn man kommt, dass sich das lohnt. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man Plakate am Brunnen aufhängt, ein paar Tage vorher, da wo dann draufsteht, wir kommen jetzt am Dienstag in einer Woche zum Beispiel, seid da, bringt Geld mit und da können wir euch ausmessen. Oder wir haben auch schon Radiodurchsagen gestartet, da muss man dann wieder schauen, was hat man für einen Radiosender, weil das hat man zwei Dörfer in der Reihe besucht, nachdem wir Werbung gemacht hatten. Im einen Dorf waren ungefähr 100 Leute, die gewartet haben und im nächsten Dorf war gar niemand und dann haben wir halt gefragt, ja, warum ist es denn da gar niemand gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass die nicht Radio Maria hören, weil das eine muslimische Gemeinde ist, sondern da hätte man eben im muslimischen Radio Werbung machen müssen. Ja. Was auch gut funktioniert zum Beispiel ist in Kirchen, dass man dem Pfarrer sagt, wann man kommt, dass der eben den Leuten von der Kanzel aus dann 2-3 Wochen vorher schon ankündigen kann, wann wir kommen und dass der Pfarrer eben auch sagt, ihr könnt euch ausmessen lassen, sagt es zu Hause weiter und habt eben auch Geld dabei, dass ihr dann auch die Brille kaufen könnt.
Das heißt, Ihre Kanäle sind nicht die normalen Kanäle, die karitative Organisationen bedienen, sondern Sie gehen tatsächlich über den normal öffentlichen Raum, Radio, Plakate, Zeitung?
Schwierig ist es immer dann, wenn man eben die Leute gerade auf dem Dorf oder auch durchaus in der Stadt erreichen möchte als Endabnehmer. Ne? Da haben alle Organisationen, die irgendwie mit Vertrieb zu tun haben, die größten Schwierigkeiten und das ist auch das teuerste überhaupt an der ganzen Organisation. Und da lernen wir wirklich laufend dazu. Also es gibt da auch oft Rückschläge, dass wir dann eben dann draufgezahlt haben oder so, weil die große Herausforderung ist eben nicht bloß die Leute zu erreichen, sondern die Herausforderung ist, dass die Leute dann auch bereit sind, eben einen Preis von 2 bis 3 Tageslöhnen für die Brille zu zahlen. Und deswegen haben wir uns auch relativ strikt dagegen entschieden, dass wir Brillen verschenken, außer an Kinder, da machen wir eine Ausnahme. Aber der Preis muss wirklich dann von allen gezahlt werden. Man kann über Sozialtarife nachdenken, wenn jemand wirklich sehr, sehr wenig Geld hat. Aber in der Regel muss das jeder auch zahlen. Ja.
In 9 Ländern sind Sie inzwischen unterwegs. Welche Länder sind das und wohin bewegen Sie sich weiter? Also irgendwann würden Sie ja wahrscheinlich gerne die ganze Welt beliefern.
Ja, also wir haben momentan eben Westafrika, da ist zum Beispiel Burkina Faso oder auch Benin, Ostafrika sind wir in Äthiopien. Und Malawi, Ruanda ist auch ein kleines Projekt und in Südamerika haben wir Mexiko, Bolivien, Brasilien. Und jetzt momentan kam gerade, ich glaube gestern, ein Team von Kenia zurück, die da so ein bisschen Sondierungsgespräche geführt haben, auch mit dem Gesundheitsministerium und so und eben geschaut haben, ob das Projekt dort willkommen ist, ob wir da Sinn sehen anzufangen und das war also sehr erfolgreich. Das kann also gut sein, dass wir demnächst auch in Kenia starten. Wir müssten eigentlich in viel, viel mehr Ländern tätig sein. Das Problem ist, dass wir dafür einfach noch viel zu klein sind und deswegen natürlich froh sind über jede Form der Unterstützung, ob das jetzt finanziell ist oder eben durch Mitarbeit auch. Ne? Also wir suchen laufend Mitarbeiter in Deutschland, die da auch ehrenamtlich sich in irgendeinem Bereich einbringen. Das muss gar nicht unbedingt Brillenbiegen sein. Ja? Das kann auch Finanzen oder Öffentlichkeitsarbeit oder irgendwas sein. Ja?
Ja, zumal die Brillen ja zum großen Teil eben vor Ort hergestellt werden. Das heißt, Export kommt ja gar nicht so richtig in Frage.
Ja, wir haben natürlich Leute, die jetzt hier als Trainer fungieren. Wir haben manchmal so Schnuppertraining, sagen wir auch, wo dann Interessenten jetzt auch, wenn jetzt nach der Radiosendung vielleicht mal jemand anruft oder eine E-Mail schreibt, dann kriegt man eine Einladung zum Schnuppertraining. Das heißt, man kann mal einen Tag lang bei uns reinschnuppern, mal selber eine Brille biegen und dann eben das System ein bisschen kennenlernen, auch uns kennenlernen. Dann überlegen wir halt zusammen, in welchen Bereichen gibt es bei uns gerade die größte Notlage, wo bräuchten wir eben Unterstützung hier in Deutschland. Ne? Und im Grunde haben wir sowas wie ein mittelständisches Unternehmen mit allen Arbeitsbereichen, die es halt so gibt. Ne? Das sind ungefähr 200 Arbeitsbereiche, schätze ich momentan. Und dann zusätzlich eben auch noch der Auslandsbereich. Ja.
Ein-Dollar-Brille.de. Martin Aufmuth, kommen wir zu unserer zweiten Musik, ebenfalls von der afrikanischen Sängerin Kadianin. Und zwar heißt das Stück Mwana Mama. Was verbindet sie mit diesem Stück?
Ich persönlich verbinde damit eigentlich nichts, aber mir gefällt es einfach gut, ja?
Dann hören wir mal und gucken mal, ob es uns auch so gut gefällt. Kadianin Mwana Mama.
hata haya mbele ya dunia wa ndugu. Kweli tumetubia, tutumerudi kuwa.
Kadja Nin war das mit ihrem Stück im Wana Mama. Sie hören HR2 Kultur. Weiterhin Gast im Doppelkopf ist Martin Aufmuth, Gründer und erster Vorsitzender des Vereins Ein-Dollar-Brille. Wir sprachen über Ihre Person und über das Produkt, eben jene Brille, die für einen Materialwert von einem Dollar vielen zum optimalen Durchblick verhilft. Kommen wir nun zu den Erfahrungen, Martin Aufmuth, die Sie gemacht haben in den einzelnen Ländern. Gibt es sowas wie Ihre Lieblingsgeschichte mit der Brille?
Das Spannende ist ja mal, wenn wir jetzt von 150 Millionen Menschen sehen, die wir da mit Brillen versorgen wollen, das sind Zahlen, die kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, und letztendlich, wenn man es dann aber runterbricht zu einzelnen Geschichten, zu einzelnen Personen, die dann zu sehen gekommen sind, ja, dann wird es erst anschaulich, was das für einzelne Menschen für ein Schicksal bedeutet, wenn sie eben nichts sehen, beziehungsweise das erste Mal eine Brille bekommen. Und da gibt es natürlich ein paar Geschichten, die mir da durch den Kopf gehen, wo dann eben Menschen das erste Mal gesehen haben. Da wäre zum Beispiel der ältere Herr in Malawi, der hieß Simon, ist eben 80 Jahre alt und hat von uns da seine erste Brille bekommen und dann hat er erst kein Geld gehabt und war aber so glücklich, dass er jetzt Dinge sieht, die er sein ganzes Leben noch nicht gesehen hat, eben zum Beispiel die Vögel auf den Bäumen, ja, und dann wollte er die Brille nicht mehr aus der Hand geben und hat dann erst einen Jungen dann heimgeschickt ins Dorf, dass der Geld organisiert, ja, und der kam dann tatsächlich nach einer Stunde mit einer Handvoll Geld, das eben irgendwo von den Nachbarn eingetrieben wurde. Und dann konnte Simon eben auch seine Brille bezahlen und ist dann ganz glücklich heimgegangen damit. Und den haben wir dann tatsächlich 2 Tage später zu Hause im Dorf besucht, weil wir mal wissen wollten, wie geht's dem, was hat er jetzt mit seiner Brille inzwischen da gemacht oder erlebt. Und dann saß er gerade vor der Hüttenwand und hat aber keine Brille aufgehabt. Ja, dann haben wir gefragt, ja Simon, wo ist deine Brille? Ja, die hat er im Haus drin. Und dann hat er eine Zeit lang im Haus gegruselt und hat dann die Brille rausgebracht auf der Nase, dann ganz stolz und hat gemeint, ja, die schont er, weil die darf er nicht im Alltag anhaben, die kann er dafür nur zur Feldarbeit anziehen, weil da braucht er die, damit er was sieht. Weil der hat uns dann eben erzählt, dass er als Bauer, der muss mit 80 Jahren natürlich auf dem Feld arbeiten, wie alle anderen auch, die letzten Jahre fast nicht mehr gesehen hat. Da kam wahrscheinlich noch ein grauer Star noch so ein bisschen mit dazu und dann eben Fehlsichtigkeit von -4 auf beiden Augen. Ich habe dann mal später so drüber nachgedacht, ne, wenn jetzt so ein Subsistenzlandwirt, da ist ja jemand, der von seiner Landwirtschaft leben muss, wenn der nicht richtig sieht. Und in Malawi ist es ja so, dass vor der Ernte normalerweise 2 Monate vorher geht das Essen aus. Ja, dann isst man bloß noch einmal am Tag, dann isst man bloß noch alle 2 Tage und dann isst man gar nicht mehr. Und das heißt also so circa 2 Monate Hunger. Und wenn jetzt bloß jede 10. Bohne bei dem Simon daneben geht, weil er eben das nicht mehr richtig sieht, dann heißt es ja nochmal 10% Einnahmeausfall für ihn. Das heißt also bei 10 Monaten nochmal 1 Monat mehr Hunger. Das heißt, er hungert nicht 2, sondern 3 Monate. Und das kann für einen 80-Jährigen durchaus auch tödlich ausgehen, sowas. Also da macht man sich erstmal eine Vorstellung, wie so ein kleines Ding und auch eine kleine Verbesserung vielleicht lebensrettend sein kann für den, ja.
Aber bemerkenswert ist ja, dass er diese Brille schonen wollte, als wenn sie sich verbrauchen würde durch das Durchgucken.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein Stück weit richtig, weil wenn man die dauernd trägt, dann wird sie auch immer wieder staubig und wenn man sie dann putzt, verkratzt sie leichter, das ist klar. Aber natürlich wird sie auch so irgendwann verkratzen, deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben hier auch Ersatzteilservice anbieten, dass man dann, wenn die Gläser verkratzt sind, ganz günstig auch neue Gläser kaufen und ganz leicht einklicken kann, ja.
Man sieht, wie wichtig das Sehen ist, was für uns ja quasi eine Selbstverständlichkeit ist. Sieht man nicht gut, geht man zum Optiker oder zum Augenarzt. In den Ländern, in denen das eben nicht so selbstverständlich ist, wurde die Sehschwäche quasi als göttliches Schicksal akzeptiert. Wenn man mal überlegt, seit dem 13. Jahrhundert tragen Mönche bei uns Brillen, und zwar ähnliche Gestelle, die wir heute noch haben. Dort ist in vielfacher Weise die Existenz der Brille gar nicht bekannt. Merken Sie, dass sich auch durch Ihre Arbeit so ein bisschen das Verständnis ändert in diesen Ländern?
Dort, wo wir sind und arbeiten und dort, wo Leute schon mit unserem Projekt in Verbindung, in Kontakt kamen, da verändert sich natürlich das Bewusstsein, weil man sieht, was es für Folgen hat. Also entweder, weil man selber eine Brille hat oder weil vielleicht die Nachbarin freudestrahlend rumläuft, weil sie jetzt plötzlich ihre anderen Nachbarn sieht oder ihren Mann sieht oder wie auch immer. Also das macht eine Veränderung. Und auch wenn wir jetzt Schulkinder versorgen, bin mir ziemlich sicher, dass die später sich natürlich auch versuchen, wieder Brillen zu kaufen. Das Problem ist eben bloß in den Ländern, es gibt ganz, ganz wenig Optiker. Und wenn es Optiker gibt, dann sind die meistens in der Stadt und verkaufen eben Brillen für sehr, sehr hohe Preise an die reichen Leute im Land. Und die haben überhaupt kein Interesse dran, dann die arme Bevölkerung auf dem Land zu versorgen, weil da kann man einfach nicht viel Geld dran verdienen. Und ist ja oft die Frage, ob man dann in den Ländern Strukturen kaputt macht. Ja, werde ich oft gefragt, aber es gibt meistens keine Strukturen zur Versorgung der armen Bevölkerung mit Brillen, sondern das ist was, da muss man eben erst Leute ausbilden, da muss man auch Optiker schulen und kann dann so langsam sowas wie eine augenoptische Basisversorgung aufbauen. Das ist eigentlich unser Ziel, ja. Also das Ziel ist nicht, dass wir Brillen ausgeben, sondern das Ziel ist, dass wir die Strukturen schaffen, wo dann in den Ländern selber die Leute sich mit Brillen versorgen können.
Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus, Herr Aufmuth? Gehen Sie noch in die einzelnen Länder, in die Dörfer mit dem Biegekasten? Oder ist da, weil Sie ja die ganze Struktur sozusagen erhalten müssen, gar keine Zeit mehr für da?
Ja, also das ist natürlich ein bisschen schade. Am Anfang, das hat mir schon Spaß gemacht, so gerade bei diesen ersten Trainings dann vor Ort zu sein, mit den Leuten zu reden, auch die Ausbildung und so. Das geht natürlich jetzt für mich ein Stück weit verloren, weil ich mir jetzt mehr um Organisation und ja um Management eigentlich auch kümmern muss. Da sind auch noch so Bereiche wie jetzt Maschinenweiterentwicklung oder das Jonglieren des Gesamtsystems, ja, das wir jetzt hier haben mit ungefähr 250 Mitarbeitern oder auch vielen Ehrenamtlichen weltweit. Und das fehlt mir natürlich auch ein bisschen, wenn ich da selten vor Ort kommen, weil ich merke, der persönliche Kontakt ist ganz wichtig und auch so vom Lernen her, man lernt ja unheimlich viel von den Leuten, wenn man sie fragt. Und was dann für unser Projekt wieder sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben schauen, wie kriegen wir das Projekt am besten in diesen Ländern implementiert, ja, dass es in den lokalen Strukturen funktioniert, die ja von Land zu Land ganz unterschiedlich sind. Ja, wenn ich jetzt von Ost nach Westafrika gehe, das ist vermutlich so, wenn ich von Deutschland nach Sibirien gehe. Also das ist einfach unterschiedlich.
Ja. Was ist denn das größte Hindernis für die Verbreitung?
Also ich sehe da verschiedene große Hindernisse. Also wie gesagt, die Produktion haben wir, denke ich, einigermaßen im Griff. Der Vertrieb, der ist unheimlich schwierig, da müssen wir auch noch viel lernen, wie man eben die Leute in gerade entlegenen Regionen A erreichen und B dann auch denen die Finanzierung der Brillen ermöglichen. Da kann man auch über Kleinkredite zum Beispiel nachdenken oder wie Sie gesagt haben, vorhin mit Partnerorganisationen und so weiter. Ne? Und zum anderen jetzt für mich persönlich, für unsere Organisation hier, das Problem, dass wir einfach noch viel mehr hauptamtliche Mitarbeiter bräuchten, um dieses Gesamtsystem überhaupt zu managen. Also meine Arbeitstage, die sind immer noch zu lang und die Wochenenden zu kurz und auch Urlaub, das ist mal wirklich schwierig. Und ich würde mir da wirklich wünschen, dass wir da noch von der Seite mehr finanzielle Mittel hätten, um die Organisation ein Stück weit zu konsolidieren. Ja, dass wir also auch Fachleute einstellen können für bestimmte Bereiche, seien es die Finanzen oder seien es gerade für den Maschinenbau und viele andere Bereiche auch. Ne?
Ich merke, der Idealismus auf Ihrer Seite ist ungeheuer groß. Die Praxis ist dann doch am Ende nicht so dankbar, wie man das gerne hätte. Sie haben vorhin gesagt, in Bangladesch ist es sogar gescheitert, das Projekt zu implementieren. Wie kommt das? Wieso scheitert das?
Also in Bangladesch, das hat damals mit dem Partner einfach nicht funktioniert, weil der diesen Ansatz des Social Business nicht wirklich verstanden hat, also dass wir wirklich Geld verlangen müssen von den Leuten, damit das Projekt nachhaltig und auf Dauer funktioniert. Wir hatten auch in Nicaragua zum Beispiel mal ein Projekt angefangen und dann wieder aufgehört, weil da die Mitarbeiterinnen, also die Mitarbeiterinnen, die wir da hatten, kann man jetzt nicht auf ganz Nicaragua ausweiten, aber die waren einfach zu lethargisch, die hätte man zum Markt tragen müssen und dann auch noch den Marktstand aufstellen und so, dass die überhaupt anfangen, Brillen zu verkaufen. Also mit denen konnte man einfach nicht arbeiten und der Manager ist auf dem Sofa gesessen und hat Chips gegessen und das hat nicht funktioniert, aber letztendlich ist das auch nicht schlimm und wir machen auch oft Fehler und das ist, denke ich, auch in Ordnung, wenn man dann eben aus den Fehlern lernt, weil letztendlich haben wir hier, wie auch vorher gesagt, so ein Stück weit Neuland in verschiedener Hinsicht, eben das Social Business, dann eben Brillen in Ländern, wo es noch keine Brillen gibt und kein Verständnis dafür. Das heißt also, wir tasten uns so vor und sprechen uns auch dann im Kreis unserer Länderverantwortlichen dann regelmäßig ab, schauen, wer hat die größten Erfolge oder wer hat auch die größten Fehler gemacht und versuchen uns daran zu freuen und draus zu lernen. Und wenn was gut funktioniert, was ja auch oft der Fall ist, dann versuchen wir es eben in anderen Ländern auch so zu machen. Jetzt als Beispiel jetzt in Burkina Faso, da haben wir jetzt neulich die ersten Shops gebaut, das sind so Blechkästen, schön angemalt mit Fenster und so, da kann man jetzt auch reingehen, kann man Brillen kaufen, wie also bei uns im Optikerladen. Dort eben in Burkina Faso, Westafrika, eines der ärmsten Länder, da haben wir inzwischen ein Team von circa 30 Leuten. Teilweise sind es auch Behinderte, also Leute, die an Rollstuhl gefesselt sind. Da leben inzwischen 30 Leute von Herstellung und Verkauf der Brillen. Das ist also ganz spannend und daran sieht man, dass das System 1-Dollar-Brille auch wirklich funktionieren kann, also so wie es gedacht ist, eigenständig, finanziell unabhängig funktionieren kann.
Dennoch sind Spenden nicht unwichtig. Man hat ja so ein bisschen so die Vorstellung, umso größer der Aufwand, also so größer die Gala, umso größer hinterher das Spendenaufkommen. Was tun Sie, um Spenden einzutreiben?
Also ich mache zum Beispiel jetzt gern mit Ihnen diese Radiosendung und freue mich, wenn dann die Leute daraufhin dann auch ein bisschen was für uns spenden. Und letztendlich das Geld, wir brauchen es ja für den Aufbau, ne? den Systemaufbau in den Ländern und auch bei uns. Letztendlich dann, wenn es dann mal läuft, jetzt zum Beispiel in Burkina Faso, dann trägt sich das Projekt eben aus sich selber. Das ist das Schöne. Also wir können, wenn das System mal soweit aufgebaut ist, kostenfrei, kann man sagen, dann auch skalieren. Das heißt, die 1.000 Brillen verkaufen in Burkina Faso oder 10.000, das kostet uns dann nichts mehr, ne? Und das ist eben das Wichtige, dass wir Anschubfinanzierung brauchen. Dafür brauchen wir Spender, das ist ganz wichtig. Aber im Weiteren ist es eben Hilfe zur Selbsthilfe, die sich dann auch verselbstständigt.
Wie stellen Sie sich die nähere oder besser noch die fernere Zukunft vor? Würden Sie das Projekt irgendwann auch in andere Hände geben und sich zurückziehen und sagen, so, das war jetzt mein Anschub und meine Lebensenergie, oder sich ganz woanders hinwenden, vielleicht wieder Lehrer werden? Ist das der Job, den Sie machen werden, bis Sie in die Rente gehen?
Gute Frage. Also ich komme fast jeden Tag irgendwann an den Punkt, wo ich mir sage, jetzt würde ich es gerne abgeben. Das ist dann meistens abends irgendwann oder nachts, dann, wenn dann die Arbeit irgendwie statt weniger dann eher mehr geworden ist. Es ist aber auch auf der anderen Seite vermutlich so, dass ich momentan mich nicht aus dem Projekt zurückziehen könnte, ohne dass es wahrscheinlich einfach einen großen Schaden nimmt. Das liegt daran, dass ich halt in sehr, sehr vielen Projektteilen mich noch sehr gut auskenne, und das kann man momentan vermutlich nicht abgeben. Aber grundsätzlich natürlich freue ich mich, wenn ehrenamtliche Helfer reinkommen, und ich gebe liebend gerne Aufgaben ab, wenn ich merke, da ist ein Fachmann, eine Fachfrau, die das dann auch entsprechend gut weiterführen. Das ist toll, ja.
Also wenn jemand Interesse hat, eindollarbrille.de, ganz einfach im Internet zu finden. Zum Schluss hören wir noch ein Stück der afrikanischen Sängerin Kadianin, und zwar das Titelstück ihrer CD Sambolera. Möchten Sie, Martin Aufmuth, dazu noch was sagen?
Das mag ich sehr gerne, das Stück. Das transportiert für mich auch so ein Stück weit den afrikanischen Geist. Also hören Sie es einfach mal an.
Wir hören gleich rein. Vielen Dank, Martin Aufmuth, für den Besuch hier bei HR2 Kultur. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Das war der Doppelkopf, und nun Kadianin.